Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge.
Willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Und passend zum Thema Jahreswechsel gibt es jetzt eine Folge zum Thema Wechseljahre. Ich finde, das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Da habe ich mir natürlich eine absolute Expertin dazu eingeladen. Das ist die liebe Dorothee Struck. Dr. Dorothee Struck. Moin, Dorothee.
Moin, Lena. Danke, dass du mich wieder eingeladen hast.
Ja,
Ich freue mich. Und ja, das mit Moos auf Eimer, das passt wirklich.
Schon, ne? Mhm. Früher habe ich immer gedacht, so Anfang, Mitte 50 kriegt man dann irgendwann Hitzewallungen anstatt Blutungen und dann... Ja, ist man halt irgendwie in den Wechseljahren. Und jetzt ist es irgendwie ein bisschen anders. Ich habe auch das Gefühl, auf Instagram bei mir im Umfeld ist Menopause oder auch Perimenopause ein Riesenthema. Teilweise auch schon früher als gedacht. Wir haben darüber auch schon oft gesprochen. Das wird auch heute Thema sein für diejenigen, die sagen, hör, was hat das denn jetzt mit Kinderwunsch zu tun? Manchmal mehr, als man denkt. Gibt ja auch diese, ne, diese frühzeitigen Wechseljahre. Und da kannst du uns einfach ganz viel dazu erzählen. Für diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen sollten, du bist Gynäkologin.
Jo.
Hypnotherapeutin, Ärztin für Naturheilverfahren oder Naturheilkunde, wie sagt man eigentlich?
Beides ist korrekt. Ich glaube, das ganz Offizielle ist Ärztin für Naturheilverfahren. Das bin ich seit 99, war eine Zeit lang mal die einzige in Schleswig-Holstein, die als Gynäkologin auch ausgebildet hat in der Praxis.
Ja,
Habe lange Ärztin für Naturheilverfahren auch selber ausgebildet in Norddeutschland. Also steckt da eigentlich knietief drin. Schulmedizin ist toll. Schulmedizin ist wirklich toll. Wir haben mittlerweile tolle Diagnostikmöglichkeiten. Aber das Problem ist, da wo die Schulmedizin wirklich super ist, wie jemand hat eine akute Lungenentzündung, Antibiotika können lebensrettend sein. Jemand hat einen komplizierten Beinbruch, muss gerichtet, geschient, genagelt werden. Keiner stirbt heute mehr am Blinddarm. Aber gerade so diese Regulationsstörungen, die wir oft bei Frauen sehen, wenn der Zyklus, die Hormoninstanzen kommen, was wir halt in der Perimenopause sehen, ja, das kannst du halt mit Hormonen plattbügeln oder bestimmte Symptome lindern. Aber da wird eigentlich so spannend, wie regen wir die Kraft der Eigenregulation an? Also wenn ein Drittel aller Frauen durch das, was so im weitesten Sinne die Wechseljahre sind, heute heißt das ja auf Neudeutsch Perimenopause, ist das Gleiche.
Ich
Klingt
dachte
nur nicht
immer,
so sexy.
Peri ist vor und Meno
Nein.
ist. Ach so, okay.
Nee. Also Peri heißt medizinisch drumherum.
Ach so.
Perimenopause ist das, was um die Menopause und die Menopause ist die letzte Regel im Leben der Frauen ist. So, das beschreibt eine Phase von ungefähr 15 Jahren,
Krass.
wo wir uns das mit dem zyklischen Sein wieder abgewöhnen, genauso wie wir in der Pubertät uns das zyklische Sein angewöhnen. So, und Dinge verändern sich. Da passiert ganz, ganz viel, aber es ist eben nicht nur die erste Regel. Und dann braucht es nach der ersten Regel so 3 bis 5 Jahre, bis sich der ganz regelmäßige, in jedem Zyklus voll fruchtbare Zyklus einpendelt. Also, das ist auch so eine Spanne von. Ja, 2, 3 Jahre vor der ersten Regel, bis sich dann alles wirklich eingependelt hat.
Ja,
So, und es
verrückt.
zieht sich halt so hin. Und genauso ist die Perimenopause das, was um die allerletzte Regel ist, die statistisch in Westeuropa bei 52 liegt. Aber Statistik, ne? Wer von uns ist Dora Durchschnitt? Und das ist die Zeit vorher, die ersten hormonellen Veränderungen, aber das ist auch die Zeit hinterher, bis sich der Körper auf ein neues Hormongleichgewicht, was niedriger ist, eingependelt hat.
Ja.
So, und also früher hieß es halt die Wechseljahre und Wechseljahre sind so negativ behaftet mit wir werden alt und eigentlich sind Wechseljahre, im Englischen heißt es a change of life, ein Wachsen in einen neuen Lebensabschnitt. Perimenopause ist halt eine Zeit des Umbruchs und das Blöde ist, niemand kriegt irgendwie eine Postkarte geschickt mit Moin Frau Hillgruber oder Moin Frau Struck, heute fängt Ihre Perimenopause an oder mit diesem Zyklus beginnt das, sondern das ist so eher schleichend, ein Drittel aller Frauen merkt tatsächlich gar nichts. Sie hören irgendwann auf zu bluten und das war's. Und andere haben unterschiedliche Beschwerden, die echt schlimm sein können und die sehr belasten können, den Eintrag beeintragen. Und das ist echt so eine Domäne für Naturheilkunde und Mind-Body-Medizin, weil es ja etwas ist, was Frauen tatsächlich unbeschwert durchleben können.
Ja, ich würde mich da mit dir gerne so mal so durchhangeln. Also ich habe diverse Fragen, wie du dir vorstellen kannst. Genau, aber das vielleicht noch mal einmal für alle, die dich nicht kennen, weil, ne, weil du das ja gerade auch so erzählt hast, dass das eher selten auch ist, diese Kombination. Und du bist einfach wie ein Trüffelschwein im positivsten Sinne. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass du halt einfach Schulmedizin drauf hast, du hast die Naturheilkunde drauf, du hast die Hypnose drauf, du hast halt einfach eine Bandbreite dazu, halt eine unglaubliche Erfahrung. Und du willst eben immer wirklich wissen und verstehen, was ist los. Ne? Also ich weiß, bei unseren Kinderwunschpatienten, die wir uns auch geteilt haben und auch bei mir, du wolltest halt einfach wirklich ergründen, was ist denn, warum klappt das hier nicht? Wo hakt es? Was ist eigentlich wirklich los? Und das weiß ich gar nicht. Das gibt es so wahnsinnig selten und das finde ich so großartig. Deswegen ja, liebe ich es auch einfach, dich immer wieder im Podcast zu haben, weil du so unglaublich inspirierend bist. Und
Danke.
ihr könnt natürlich Dorothea, das packe ich alles in die Shownotes, auch kontaktieren und euch begleiten lassen von ihr im Kinderwunsch und auch in der Menopause, weil das sind so schon deine beiden Herzensthemen, ne?
Ja.
Ja, okay. Fangen wir mal so ganz vorne an, ne? Wann merke ich denn? Ich glaube, hier geht da gerade was los. Also gibt es irgendwie so, oder erzähl mal, was gibt es eigentlich überhaupt für Symptome? Die unterschiedlichsten.
Das Blöde ist, wir haben mittlerweile über 150 Symptome, die der
Oh.
Perimenopause zugeschrieben werden können.
Okay.
Körperliche und mentale.
Okay.
Und das Blöde ist, dass gerade die Symptome, die man so klassisch damit verbindet, wie die Hitzewallung,
Ja.
das taucht oft erst in den späten Phasen. Also wir unterteilen das Ganze halt in so mehrere Phasen.
Ja.
Am Anfang die allerersten Hormonveränderungen. Da haben, also 27% der Frauen haben erst nur in den frühen Phasen Hitzewallungen und erst dann, wenn die Regel sehr unregelmäßig wird oder ausbleibt, haben die die Hitzewallung bekommen lassen. Das heißt, es ist eben nicht so, dass das, was wir assoziieren, das, was wir damit verbinden, die Hitzewallung kommt, also bin ich in den Wechseljahren, das stimmt halt nicht. So. Und das, was viele Frauen merken, aber auch da, nicht alle Frauen müssen das haben. Es ist total unterschiedlich, wie das Ganze verläuft. Die meisten Frauen verlieren so 2, 3 Tage Zykluslänge. Das heißt, der Zyklus wird tendenziell kürzer. Ich hatte früher immer einen 32, 33 Tage Zyklus, vollkommen normal. Die Bandbreite ist ja relativ groß so. Genauso wie ein 23-Tage-Zyklus normal ist, ist ein 35-Tage-Zyklus normal, solange der so in sich ist. Und irgendwann zum Schluss hatte ich dann so 27 Tage. Hab ein bisschen mehr verloren als der Durchschnitt, aber auch das, na, wer von uns ist Dora Durchschnitt? So, wir haben ja diese tolle europäische Zyklus- oder die deutsche Zyklusdatenbank, es gibt auch eine europäische, die sitzt an der Uni Düsseldorf, früher waren die in Heidelberg und da schicken Frauen, die natürliche Familienplanung machen, ihre Kurven zu Forschungszwecken ein. Die haben jetzt über 20.000 Kurven von Frauen ausgewertet. Und also, wir wissen dadurch ganz, ganz viel mehr, wie viel auch so in der Perimenopause passiert. Und deshalb wissen wir, okay, 3 Tage im Durchschnitt gehen verloren. Das heißt, der einen gehen 5 Tage verloren, der anderen gehen irgendwie nur einen Tag verloren. Der Zyklus wird kürzer. Und wer prämenstruelle Beschwerden hat, die werden häufig stärker. Der Zyklus ist oft mehr zu spüren. Also Frauen sagen, oh, ich habe einen Mittelschmerz. Ich merke meine Eierstöcke, die so ziehen. Das habe ich früher so gar nicht gemerkt. Das tritt eher so ab 35 auf und wir können wirklich erste Veränderungen ab 35 haben. Die echte vorzeitige Menopause, das heißt das Aufhören der Menstruation und sie kommt nie wieder vor dem 40. Geburtstag, ist extrem selten. Ich glaube, das ist so bei ein oder zwei Frauen pro 1 Million. Also dieses wirkliche
Wow.
Menopause vorher, es hört tatsächlich auf und ich sehe gerade so auf Instagram, da geht unheimlich viel gerade der Puck ab mit ich habe vorzeitige Wechseljahre.
Ja.
Moment mal, ist es wirklich mit 3 Blutabnahmen verifiziert worden, dass vor dem 43. Geburtstag da gar nichts läuft? Und ich habe in meiner Praxis, solange ich die in Kiel hatte, also die Hälfte der Frauen, die mit der Diagnose vorzeitige Wechseljahre ankamen, die hatten einfach nur eine Stressamenorrhoe. Das heißt, die haben durch Stress hat der Körper gesagt, nee, ich spare mir das jetzt mit dem Zyklus. Ich packe da keine Energie rein, noch keine Frau ist dran gestorben, nicht zu menstruieren. Und dann sage ich mir, ja, aber unser Körper ist auch eine Neandertalerin. Die weiß nichts von moderner Verhütung. Wie alt ist die Pille? Ich glaube, die ist gerade 66 Jahre alt geworden. Kondome waren in vergangenen Jahrhunderten aus Fischblasen, Schafdärmen, das war nicht sicher. Und Leute wussten wenig über Biologie. Also der Kirchenvater Augustinus hat ja tatsächlich empfohlen, dass da die fruchtbaren Tage der Frau direkt nach der Menstruation liegen, dass die Paare ungefähr ab dem 10. Zyklustag, also Enthaltsamkeit war ja immer so das, was die Kirche erlaubte, was die Kirche immer gut fand, wenn man nicht gerade schwanger werden wollte, der hat halt empfohlen, dass die Paare ungefähr zum 10. Zyklustag anfangen, Verkehr zu haben, um Schwangerschaften zu vermeiden. Ups. Da müssen wir heute sagen,
Das war nicht so günstig. Das war eigentlich der heißeste Tipp ever, um schwanger zu werden, ehrlich gesagt.
Genau.
Ja.
Aber das wussten die halt zu dem Zeitpunkt nicht. Also da war einfach ganz wenig Wissen über Zyklus, so lange Rede, kurzer Sinn. Dass unser Körper unter Stress sagt, wir brauchen vielleicht keine Menstruation und nicht so häufig oder macht Zyklusstörungen, weil es günstig wäre, wenn jetzt Kinder alle 3, 4 Jahre kommen und nicht alle 1,5 Jahre jemand schwanger ist. Das hat uns als menschliche Art wahrscheinlich über Jahrtausende und Jahrmillionen den Hintern gerettet. So, und das heißt, also die echte, lebt das auch immer wieder in Hypnosetherapie. Wenn man dann guckt, wo kommt der Stress eigentlich her? Und es ist oft nicht das, was man sieht. Da liegt oft noch eine andere Ebene aus der frühen Kindheit dahinter, so 2. bis 8. Lebensjahr. Wenn man halt guckt, wie können wir den Stress reduzieren? Wie können wir den in einen anderen Rahmen stellen? Dann fängt selbst bei Frauen Anfang 50, das habe ich gerade bei einer Patientin erlebt, die Menstruation wieder an. Die war mit 40, hat nach der Geburt ihres dritten Kindes nie wieder geblutet. Da war sie irgendwie, im Stillen hat sie aufgehört, mit 38, 39, keine Regel mehr gekriegt, ist diagnostiziert worden bei einer wirklich fähigen und guten Kollegin in Kiel. Zwei, dreimal Blut abgenommen, ja, vorzeitige Wechseljahre, kann vorkommen. Sie haben ja ihre 3 Kinder, ja, ich habe die 3 Kinder, die ich wollte. Und dann hat sie sich gemeldet, kurz vor dem 50. Geburtstag, eigentlich wegen Schlafstörung, was ein häufiges Problem in der Perimenopause ist. Und sagt, ja, ich blute so und so lange nicht mehr, aber das kann ja noch so postmenopausal sein. Die Frau hat angefangen, nach 6 Wochen zu bluten und hat regelmäßig einen Zyklus gehabt.
Das ist ja abgefahren.
Es ist total
Okay.
abgefahren. Und es gibt halt auch so eine ganz spannende Geschichte aus, oh, das ist eine serbische Kollegin, die habe ich vor 3 Jahren auf einem internationalen Endokrinologie, also Hormonkongress gehört. Und die berichtete von einer Zahl von Frauen, die also wissenschaftlich exakt mit mehreren Blutabnahmen als vorzeitige Wechseljahre diagnostiziert waren. Teilweise, weil sie Bestrahlungen gehabt haben, wegen Blutkrebs, Lymphkrebs, also Lymphom oder sowas. Teilweise wegen der Chemotherapie, teilweise, weil keiner wusste, warum. Und denen sind nach einem bestimmten Regime Hormone gegeben worden, Östrogene, eigentlich nur und Progesteron, damit man verhindert, dass die Gebärmutter kleiner wird. Weil wenn man ganz lange keine Östrogen haben, also sieht man so 3, 4, 5 Jahre nach der letzten Menstruation, nach der Menopause im Ultraschall, die Gebärmutter wird wieder kleiner. Und das macht auch biologisch Sinn, da müssen ja keine Kinder mehr rein. So, und da war halt in dieser Studie das Ziel, die Frauen eigentlich so zu erhalten, dass sie später eine Eizellspende wählen könnten. So, ohne dass die Gebärmutter kleiner, also das war so, sie sind in den 14. Wechseljahren. Wir wissen das. Wir verschaffen ihnen jetzt einfach Luft und Zeit. Und weil, ich meine, die Jüngste in der Studie war 21.
Was?
Es war richtig krass. Die hatte
Oh
halt eine
Mann.
Krebsgeschichte vor sich gehabt. So, und da war so, naja, mit 21 entscheidet man sich halt nicht gleich für die Familiengründung. Wir verschaffen ihnen halt Zeit.
Ja.
Und dann können sie sich in ein paar Jahren überlegen, wollen sie eine Eizellspende oder nicht. Aber wenn die Gebärmutter erstmal wieder so ganz, ganz viel kleiner geworden ist, ist es halt einfach mühsam, das wieder ranzuzüchten. Wir machen eine Hormontherapie, schützt auch die Knochen. Also es gab verschiedene Sachen, warum man sagt,
Exakt,
naja,
das kommt ja auch noch mit dazu,
genau.
ne?
So, wir machen jetzt eine Hormontherapie, ziehen die bis Anfang der 40er Jahre durch, damit einfach der Körper auch Gefäßschutz, also unsere fruchtbaren Jahre beinhalten ja auch Gefäßschutz, das heißt Östrogene verhindern oder halten Gefäße elastischer, macht biologisch ganz viel Sinn. Deshalb sterben Frauen, ja, haben Frauen ja unter anderem eine längere Lebenserwartung, auch wenn sie so gefährliche Dinge machen, wie Kinder kriegen und schwanger sein, aber es ist auch ein Schutz. So, das heißt, man hat den Frauen halt so ein ganz bestimmtes Hormonregime angedeihen lassen. Die hatten 15% ungeplante Schwangerschaften in der Gruppe.
Okay, alles
So, wo man
klar.
sich dann im Nachhinein fragt, war die Diagnose richtig?
Ja. Also
Also dieses
vielleicht.
vorzeitige Wechseljahre ist für mich immer so ein, da kommt dann so mein innerer, ja, meine Miss Marple plus Dr. House irgendwie zum Spielen. Ist das wirklich so? Gibt es Gründe für den Körper? Und da ist Hypnose einfach so genial, weil man den Körper wirklich fragen kann, ob er Gründe hat, nicht zu menstruieren.
Okay.
Super spannend.
Oh, da bin ich schon wieder so berührt. Das ist ja, ich finde, da ähneln sich die Dinge, ne? Die Ausbildung, die wir haben, die systemische oder auch die Gestalttherapie und die Hypnose, dass man eben wirklich teilweise mit Gefühlen sprechen kann oder eben auch mit dem Körper und da Antworten bekommt, die halt in der Tiefe liegen, was ich auch spannend fand, dass du gerade gesagt hast, so zwischen dem 2. und 8. Lebensjahr, dass da manchmal, nur falls ihr gerade zuhört und denkt, oh, irgendwie resoniert das gerade mit mir, irgendwas könnte da sein, oder ihr vielleicht auch die Diagnose frühzeitige Wechseljahre bekommen habt, dass man die nicht zwingend immer so hinnehmen muss. Wir haben uns ja teilweise auch Patienten geteilt, Dorothee und ich, und da hatten wir das eben auch hin und wieder mal. dass da eben frühzeitige Wechseljahre diagnostiziert worden waren und es stimmte eben einfach nicht. Und das dürft ihr nochmal in Frage stellen oder nochmal woanders untersuchen lassen. Gibt es einen oder mehrere Punkte, an denen ich wirklich festmachen kann, okay, nee, das ist jetzt hier wirklich gesichert?
Also das ist halt auch das Problem, dass es ganz schwierig ist, wirklich festzustellen. Also das ist nicht so, dass alle Kollegen da doof sind draußen oder was weiß ich, keine Ahnung haben, sondern es müsste eigentlich über mehrere Monate an bestimmten Zykluspunkten, die natürlich schwierig zu bestimmen sind, wenn jemand keinen regelmäßigen Zyklus mehr hat, Blut abgenommen werden. So, weil außerhalb der Menstruation der Zyklus auch total tanzt, also beziehungsweise die Hormone sehr tanzen. So, und wenn du nicht genau weißt, unter welchen Bedingungen wann Blut abgenommen wurde, kannst du ganz, ganz leicht auch mal daneben liegen. So, und im Zweifelsfalle kann man sich auch nochmal an Endokrinologen wenden, überweisen lassen. Das Endokrinologikum zum Beispiel ist so ein größerer Zusammenschluss von Schwerpunktpraxen, wo auch unterschiedliche Fachdisziplinen mit an Bord sind, wo nur Internisten mit an Bord sind, wo teilweise Kinderärzte, wenn es um Pubertät geht, mit da sind. Hamburg, Kiel, Hannover, die haben, gibt in, im Süden gibt es andere, ja, Klinikverbände oder Praxisverbände, die tatsächlich oft auch mal, weil sie eben Schwerpunkte sind, mehr Möglichkeiten haben der Labordiagnostik, als es normale gynäkologische Praxis hat. Da hat man diese Begrenzung durch das sogenannte Laborbudget. Und das ist nicht für die einzelne Patientin, sondern für die Gesamtheit der Patienten. So habe ich viel Patientinnen mit zum Beispiel Brustkrebs, Zustand nach Brustkrebs, muss ich oft Laborwerte kontrollieren, weil die Frauen Chemotherapie kriegen, weil ich bestimmte Sachen machen muss, habe ich weniger Laborbudget für die anderen. Und Hormone sind im Vergleich zu einem kleinen Blutbild teuer. So, das heißt, ganz viele Kollegen können gar nicht aufgrund der Gesamtheit ihrer Patienten so viel Blut abnehmen, wie wir das idealerweise haben sollten. So, und Schwerpunktpraxen haben da oft mehr Möglichkeiten. Dann doch mal noch den einen oder anderen, weil nicht alles, was nach vorzeitigen Wechseljahren aussieht, ist es tatsächlich. Man muss Differentialdiagnosen, also was könnte es noch sein, in Erwägung ziehen. Und wie gesagt, da macht es manchmal Sinn zu gucken, komm, wie kann ich zu jemandem kommen, der da wirklich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann.
Man kann sich bei dir melden auch.
Jein, ich mache nur noch Hypnose. Also die ganzen Behandlungen, ich bin da leider sehr einfach so total fasziniert von dem, was Hypnose kann. Das heißt, die Leute, die bei mir mit mehreren Hypnosesitzungen sind, da mache ich auch die komplette Beratung. Ich gehe durch alle Laborwerte durch, empfehle halt, wo die hingehen können, was gemacht werden sollen und auch manchmal, was sie selber bezahlen müssen, weil es weder die gesetzlichen privaten Krankenkassen zahlen. Aber ich mache keine Einzelberatungen mehr. Dafür habe ich echt nicht die Zeit.
Ja,
Sorry.
okay. Nee, ist doch gut, das zu
Nee.
wissen. So, ne? Ja.
Das ist jetzt schon wieder nach zwei, nicht mal 2 Jahren mit der Online-Praxis, so wie es früher in Kiel war, wo wir leider fast immer Aufnahmestopp hatten. Also,
Ja, das war wirklich schwer, bei dir reinzukommen, das stimmt. Und das ist wieder so, ja, du, ja, Qualität setzt sich halt durch. Das ist einfach so. Das heißt, es ist wirklich schwer, das zu diagnostizieren. Was ist mit dem AMH-Wert? Da halten sich ja immer viele dran fest, dass sie sagen, okay, aber das ist doch auch noch ein Punkt. Ich blute nicht regelmäßig oder selten oder gar nicht mehr und niedrige AMH und irgendwie so.
Also der AMH-Wert ist ein Problem, weil das Internet vergisst nicht. Also, boah, das war so kurz bevor ich die Praxis in Kiel gegründet habe, da war ich noch Oberärztin in Winsen. Da tauchte der AMH-Wert so auf medizinischen Kongressen und Vorlesungen und Endokrinologie-Kursen auf und alle dachten so, boah, das ist die Tankanzeige für die Eierstöcke. Und so wurde uns das auch tatsächlich so übergeben. Ist spannend, ist so aus der Forschung. Also es dauert ja immer, wenn was bekannt wird, erforscht wird, bis es dann tatsächlich so ist, dass jede Praxis so einen Laborwert abnehmen kann, dass jedes Labor das machen kann. Und alle dachten so, boah, toll, wir haben jetzt hier die Tankanzeige für die Eierstöcke. Und dann kommt sowas ins Rollen und dann werden mehr Studien gemacht und dann stellt man fest, naja, ganz so ist es aber dann doch nicht. Selbst bei nicht mal mehr, nicht mehr messbarem AMH haben wir noch 3 bis 5% Schwangerschaften.
Okay.
Das heißt, man darf auch einer Frau, wo der nicht mehr messbar ist, wo der unterhalb des Laborreferenzpunktes ist, nicht sagen, hören Sie auf zu verhüten, Sie können nicht mehr schwanger werden, weil da hat es Fälle gegeben, die dann ihren Frauenarzt verklagt haben wegen Alimenten.
Okay.
So, also der AMH-Wert ist ein Hinweis, einer unter vielen, aber zum Beispiel, was so aktive Kinderwunschbehandlung, IVF angeht, sind viele Kollegen mittlerweile eher dabei, LH-FSH-Wert anzugucken, wie hoch ist der unter neutralen Nullbedingungen, also dann, wenn alle Hormone gerade wieder durchstarten, zweiter, dritter, vierter Zyklustag. So, das ist viel aussagekräftiger. Wir haben auch früher immer gelernt, der AMH-Wert, der ist linear, der nimmt Stück für Stück ab. Nein, der ist viel variabler, als wir gedacht haben. Der kann auch mal wieder höher gehen. Der AMH-Wert macht unglaublich viel Panik. Und Professor Ludwig, Michael Ludwig aus Hamburg, jemand, von dem ich unglaublich viel gelernt habe über Hormone, Endokrinologie, der sagt seit 10 Jahren, ja, das Ding ist eigentlich dafür gut zu bestimmen, wie viel Medikamente nehme ich bei der Stimulation bei IVF, damit ich der Frau keine Überstimulation mache. Und ansonsten hat das Ding keinen Wert. So, der sagt immer, hört auf, das Ding ist teuer, bestimmt das gar nicht so unbedingt. Das hält sich aber. Und das Ding ist, es kommt so in der Medizin hoch, macht seine Welle über einige Jahre in Kongressen, Vorträgen, wird in medizinischen Zeitschriften besprochen. Und dann geht es über in Laienpresse, Instagram und so weiter. Und da halten sich die Sachen dann unglaublich lange, auch wenn die Medizin schon so anders ist. Das ist genauso, wie ich hatte neulich mit einer Patientin zu tun. Kinderwunsch Ende 30, der ist von einem Kinderwunschcoach gesagt worden, Ihr TSH-Wert muss um 1 rum sein. Nein, das muss er nicht. Das habe ich vor, boah, 20 Jahren, wann ist es her? Ich hatte meine Praxis 2005 aufgemacht. Ich glaube, das war so einer der Endokrinologiekurse kurz vor der Praxiseröffnung, wo das so Thema war, ja, der TSH-Wert muss eng eingestellt werden. So, wir wissen, oberhalb von 2,5, da haben wir tatsächlich mehr Fehlgeburten, aber zwischen 2,5 und 4 erstmal nur 6%. Klar, 6% mehr Fehlgeburten für die Frauen, die es trifft, ist richtig doof und fürchterlich. Aber der TSH-Wert muss um 1 sein. Das ist schon längst wieder überholt. Und ich erlebe halt, dass sowas dann sich auf Instagram genauso wie dieses AMH-Wert, das ist ein absoluter Wert. Ist der niedrig, ist es ganz schwierig, schwanger zu werden. Das, was das macht, diese Information, ist einen negativen Glaubenssatz. Das Ding ist, wir sind Körper und Geist und unser Körper hört uns zu. Wenn wir ständig denken, oh, mein AMH-Wert ist niedrig, ich habe zu lange gewartet, das klappt bei mir nicht mehr, meine Chancen auf ein Kind sind gering, dann macht das was mit meinem Körper. Genauso, wenn ich denke, die Wechseljahre sind schrecklich, das ist der Anfang vom Ende. Und das höre ich von vielen Patienten. Ja, aber das ist doch der Anfang vom Ende. Nö. Also es ist nicht so, dass wir mit 60 alle an Osteoporose zerbröseln. Das stimmt nicht. So, wir werden auch nicht alle total dumm im Kopf oder depressiv,
Nee,
sondern
manche blühen ja auch
Wechseljahre,
richtig auf, ne?
ja. Also ich persönlich kann sagen, ja, Wechseljahre sind manchmal anstrengend, aber die Zeit danach ist es oberaffengeil, ist es einfach nur ein anderes Leben. Aber es ist, und ich kenne so viele Patientinnen auch, die dann richtig durchstarten und die sagen, boah, endlich keine Menstruation mehr, nicht diese blöden PMS-Schokoladenfraß irgendwie und die Hosen kneifen schon wieder. Der Putzwahn, ja, der fehlt, ich bin so ein bisschen toleranter geworden, was Unordnung im Haushalt angeht, aber also dieses endlich keine Hormonschwankungen mehr. Ich kenne so viele Frauen, die hormonelle Migräne hatten, während der Menstruation, während des Eisprungs, immer dann, wenn es Östrogen kippt, die sagen, boah, nach den Wechseljahren keine Kopfschmerzen mehr. Ich kann mich jeden Tag im Monat konzentrieren. Ich habe eine Weiterbildung angefangen. Ich habe eine Beförderung gekriegt, weil ich jetzt einfach mehr Aufgaben übernehme. Ich habe keine Ausfalltage mehr wegen Migränen. Warum hat mir das nicht jemand vorher gesagt, dass das Leben so toll sein kann?
Ja, und ich glaube, in anderen Kulturen wird das ja auch ganz anders betrachtet als bei uns in
Ja.
Deutschland, ne?
Ja. Also da gibt es ja auch ganz, ganz spannende, aber jetzt könnte ich ganz lange über das Thema nach den Wechseljahren reden. Und eigentlich ist unser Thema aber Kinderwunsch,
Kinderwunsch
Sehnsucht-Mama-Podcast.
und genau, und Menopause und Perimenopause und woran erkenne ich's, ne? Und vielleicht kannst du so die Hits der Symptome einmal sagen. Was sind so die absoluten Klassiker? Weil
Also,
150 aufzuzählen wäre natürlich jetzt schwierig.
ja, vor allen Dingen hat die dann auch nicht jeder alle. Also, wichtig ist immer die Frage, nehmen Symptome zu, wenn ich in bestimmten Zyklusphasen bin? So, das heißt, habe ich im Östrogental, was tiefer und länger wird, das heißt, während und nach der Periode mehr Beschwerden? Das können Kopfschmerzen sein, das kann Konzentrationsschwäche sein, das kann fraktionierter Schlaf sein. Also ich wache alle 1,5 bis 2 Stunden auf und schlafe zwar wieder ein, aber bin morgens wie gerädert, oder habe ich nach dem Eisprung mehr Beschwerden. Das sind dann manchmal, also Schlafstörung ist was sehr, sehr Häufiges, dass die Schlafqualität schlechter wird, und das macht ganz, ganz viel auch sonst. Ich meine, ich kenne das aus meinen Nachtdienstjahren.
Ja,
Boah, wenn du
total.
nicht gut geschlafen hast, Schlafentzug ist nicht umsonst als Folter anerkannt.
Exakt, genau, das sage ich auch immer. Ja, das überträgt sich auf alles im Leben.
Ja, am nächsten Morgen, es kostet so viel Kraft irgendwie, die einfachsten Sachen noch zu regeln und sich zu konzentrieren. So, Stimmungsschwankungen vor der Regel werden schlimmer. Also erstmal sind so zu den Punkten im Zyklus, wenn die Hormone bestimmte Sachen tun. So, runtergehen während der Menstruation werden schlimmer. Um den Eisprung rum, so Mittelschmerz, manchmal auch das Brustsymptom während des Eisprungs und danach nimmt zu. Prämenstruelle Beschwerden nehmen zu. Und das ist halt oft so schleichend, dass Frauen gar nicht wissen, ist es das jetzt und ist es das nicht. Was auch typisch ist, das betrifft die Frauen mehr, die ihren Zyklus beobachten, natürlich Familienplanung, Nachsensiplan machen. Die stellen fest, es kommen immer mal anovulatorische Zyklen, also Zyklen ohne Eisprung vor. Und das macht Angst. Also das habe ich ganz, ganz viel bei Patientinnen, die sagen, boah, hier ist meine Kurve.
So zwei, drei im Jahr sind doch sowieso normal, ne?
Genau. Also ein bis zweimal kann durchaus auch sein. Ab 30, also je jünger eine Frau ist, so weniger störanfällig ist der Zyklus, aber auch da Stress. Ich kenne das von mir früher irgendwie in den Sommerferien ständig irgendwie in der Ostsee gewesen, die nicht wirklich warm war. Also bei mir war Kaltbaden immer so der Trigger. Dann hatte ich mit 19 angefangen mit natürlicher Familienplanung. Dann hatte ich einfach mal Zyklen. Entweder blieb über 8 Wochen was aus oder ich hatte mal einen anovulatorischen Zyklus. Ja, gut, war dann halt so, war hinterher auch wieder. Ich kannte das dann im Sommer immer. Wurde halt immer das Diaphragma genommen, bis ich dann sicher war, ich kann nicht schwanger werden. Also, und Frauen denken dann immer, oh Gott, jetzt ist gleich alles kaputt. Ich habe einen Zyklus, einen Eisprung, die Wechseljahre sind morgen da, ich höre übermorgen auf zu menstruieren. Nein, das stimmt nicht. Die Fruchtbarkeit schwankt einfach mehr von Zyklus zu Zyklus. So, aber bis zu 2 Jahren nach der letzten Blutung, wenn die letzte Blutung vor dem 50. Lebensjahr ist, besteht noch die Möglichkeit auf Schwangerschaften. Ganz
Zwei
normal,
Jahre, okay.
2 Jahre, wenn es vor dem 50. Lebensjahr ist. Das finde ich total
Okay.
spannend.
Ja. Ich dachte nämlich immer ein Jahr, aber das ist dann nach dem 50.
Und
Lebensjahr
ein Jahr ist,
wahrscheinlich.
wenn es nach dem 50. Lebensjahr. Also
Also, wenn ihr geblutet habt und dann habt ihr ein Jahr lang nicht mehr geblutet und seid über 50, dann seid ihr sehr wahrscheinlich in den Wechseljahren. Und wenn ihr unter 50 seid,
nee, nicht in den Wechseljahren, stopp.
Entschuldigung.
Nach der Menopause. Also die
Dann seid
Wechseljahre sind genau wie die Perimenopause, das Ganze drumherum. So, und
Dann
das ist
seid ihr,
ungefähr.
dann seid ihr hinter, dann habt ihr es geschafft sozusagen.
Genau, dann seid ihr durch. Na, also durch
Okay.
nicht mit den Wechseljahren, sondern durch mit der Bluterei. Weil
Ja.
nach der Menopause, der letzten
Ja.
Menstruation, und die erkennen wir immer nur im Nachhinein, haben wir so ungefähr 3 bis 5 Jahre, bis sich diese Hormonschwankungen wirklich dann auch eingelevelt haben. Und die Frauen sagen dann auch so 1,5 Jahre nach der letzten Blutung, das zieht nochmal im Bereich der Eierstöcke. Das ist, als wenn ich früher einen Eisprung bekommen würde. Die sind jetzt auch nicht gleich tot. So, die zerbröseln nicht, die fallen nicht ab. Wenn wir aufhören zu bluten, danach geht ungefähr 75% der Geschlechtshormonproduktion von den Eierstöcken über auf die Nebennierenrinde. So, und es ist super spannend, was in der Phase passiert, aber es ist halt wirklich etwas, das zieht sich so um die 15 Jahre herum und
Okay, alles klar.
betrifft ganz viele Teile des Körpers und eben auch das Gehirn. Wir haben eine unglaubliche Neuroplastizität als Frauen, also die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern, sich anzupassen. Wir erleben das auch in Schwangerschaft und Wochenbett. So, dass Frauen manchmal das Gefühl haben, boah, mein Kopf besteht nur noch aus Watte und ich schwimme so. Ja, das Gehirn ist gerade im Umbau. Bei Pubertierchen lachen wir drüber und sagen, ja, ne? Gehirn wegen hormonellem Umbau geschlossen. Dann versemmelt sie mal eine Mathearbeit oder was auch immer. Bei einer Frau in der Lebensmitte, die soll gefälligst jeden Tag ihren Job stemmen und präsent sein, obwohl ihr Körper einfach Großes leistet. Und ich denke, bei uns fehlt so ein bisschen die Hochachtung davor, weil wenn wir das nicht hätten, Pubertät und Wechseljahre, wir wären alle nicht da, wir wären nicht geboren worden, weil das ist die Voraussetzung, dass unsere Mütter einen Zyklus hatten und da darf mal was umgebaut werden.
Boah, mich berührt das gerade total, Dorothee. Ich finde das so stark und schön, wie du das beschreibst, weil ich finde, das ist oft wirklich immer so, das wird so als lästig wahrgenommen und als oder als irgendwie auch sie wieder mit ihren Hitzewallungen oder was auch immer. Aber was wir da parallel, also weißt du, dieses, wir funktionieren in dieser patriarchalen Welt, die einfach ja so auf Funktionieren ausgelegt ist, und parallel leisten wir solche krassen Geschichten, ne? Also Schwangerschaft, Kinderwunsch, Geburt, Mutterschaft, Wochenbett und dann die Menopause. Und das machen wir alles so nebenbei. Ne? Und da wirklich einmal sagen, ey, Hochachtung auch einfach mal an uns selbst und an alle Frauen, die das schon gemacht haben und geleistet haben. Kann man gar nicht oft genug sagen, finde ich.
Ja, also Frauenkörper sind absolute Wunder. Die sind genial, weil ohne die gäbe es die nächste Generation das Leben auf diesem Planeten schon lange nicht mehr. So, und wir sind leider in einer Kultur, die das nicht wertschätzt. Es gibt andere Kulturen, die ganz anders mit Weiblichkeit, mit Frauenkörper, mit unserer Fähigkeit zur Reproduktion umgehen. Es gibt Gesellschaften, da bekommen Frauen dann, wenn sie aufgehört haben zu bluten, über einen gewissen Zeitraum, eine Stimme im Stammesrat, weil jetzt wird ihre Lebenserfahrung, das, was sie in ihren fruchtbaren Jahren, wo sie beschäftigt waren mit Familie, mit kleinen Kindern, da ist ja auch ganz, ganz viel entstanden an Erfahrungsweisheit, weil das dann geschätzt wird, weil die gesagt werden, ja, und jetzt fällst du nicht mehr aus, weil du wirst nicht mehr schwanger und du hast kein Stillbaby, was einfach ja bestimmt viel Zeit, du kennst das von deiner Tochter, das frisst einfach ganz viel Zeit, ja, und dann bekommen die Frauen andere Aufgaben. Es gibt Forschungen, die sagen, diese hohen LH- und FSH-Spiegel, warum bleiben die bei vielen Frauen, auch nicht allen, auch da gibt es Unterschiede, warum bleiben die bei vielen so hoch? Warum wird, wenn es schon längst aufgehört hat, die Menstruation zu machen, so hohe Spiegel? Kann das einfach sein, dass es bestimmte Gehirnfunktionen triggert, dass Intuition, das Weisheit, dass bestimmte andere Sachen stärker werden? Wir stehen da in der Forschung gerade erst am Anfang. Und also ich persönlich kann sagen, Wechseljahre oder Perimenopause ist super spannend. Und ja, es macht halt häufig Angst, wer noch die Kinderchen nicht hat, die sie haben möchte. Aber wenn ich die ersten Symptome merke, ist es nicht alles verloren. Nur ich muss dann mal langsam anfangen, aus dem Quark zu kommen und auch mich zu entscheiden. Will ich das? Und ich habe letzte Woche mit einer Patientin ein Vorgespräch gehabt, wo ich sagen musste, nee, sorry, ich kann und will Ihnen da nicht mehr helfen. Die hat über 10 Jahre Kinderwunsch, hat halt immer gesagt, sie wollte keine Einmischung von außen, auch keine Diagnostik. Kein Spermiogramm, keine Blutannahmen, kein gar nichts, das muss Mutter Natur irgendwie regeln. Und jetzt mit 45, da soll ich plötzlich mit Hypnose und ja, vielleicht dann doch mal Diagnostik was regeln, muss ich sagen, nee. Da ist der Zug dann einfach abgefahren. Da ist es einfach ganz, ganz schwierig. Ja, es gibt Frauen, die werden Mitte 40 noch schwanger, aber das sind nicht viele und wir können das aktiv nicht, also das, was wir machen aktiv, erhöht die Wahrscheinlichkeit nicht unglaublich stark. So, ja, ich kann mit Hypnose die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, verdoppeln. Das ist aber mit jemandem bei 39 eine ganz, ganz andere Kiste als jemand mit 35, mit 45, wo ich noch nicht mal ein Spermiogramm habe, wo ich keine Laborwerte habe, wo ich kein gar nichts habe.
Da ziehen eigentlich erstmal noch so ein paar Monate Minimum, wenn nicht ein Jahr oder mehr ins Land, um Diagnostik zu betreiben.
Ja, und wo ich einfach auch mal abfragen muss, ist vielleicht ein Chlamydieninfekt da gewesen, könnte ein Eileiter verstopft sein. Hatte ich jetzt auch vor einer Weile bei einer Patientin, die irgendwie mit 38, 5 Jahre unterwegs und keiner hat mal gesagt, so jetzt aber mal Bauchspiegelung und ja, da sind die Eileiter verklebt gewesen.
Scheiße, ja.
Und dann probieren sie es, sie hatten auch Geld für mehrere Inseminationen ausgegeben, wo ich denke so, es gab also nichts aus der Vorgeschichte, was darauf hinwies, keine Chlamydieninfekte, keine Entzündung im Bauch. Also wir haben ja so einen Katalog, den wir so abklappern. Als Ärzte, wenn wir sagen, ja, brauchen wir eine Bauchspiegelung oder nicht, früher war das so ein Automatismus in den 90ern. Wenn so und so lange nicht schwanger, dann immer Bauchspiegelung. Heute sagt man, naja, operativer Eingriff, muss das wirklich sein, wenn wir Risikofaktoren haben? Ja, wenn nicht. Sie sagte, da hat aber auch keiner wirklich so nachgefragt. Mal ganz zu Anfang, ja, mal Chlamydien-Test gemacht und nö, ist negativ, machen wir nicht. Und dann ist es so schleifen geblieben. Und dann muss man halt einfach auch sagen, ja, jetzt müssen wir über künstliche Befruchtung reden. Ich weiß, das wollten Sie nicht so gerne, aber was wollen Sie wirklich? Und wenn jemand 10 Jahre unterwegs ist und sich nicht zu entscheiden, Diagnostik zu machen, ist auch eine Entscheidung. So,
Es ist
wie wichtig ist
brutal,
mir das?
ne?
Ich weiß, es ist brutal, es ist ganz heftig und das ist so dieses, also wenn ich merke, dass ich erste Symptome bekomme der Perimenopause, wenn ich vielleicht Temperatur merke und spüre, der Gelbkörper ist nicht mehr so stabil, das sind gegen Ende des Zyklus mehr Symptome oder dieses Östrogental am Anfang des Zyklus, das macht Schwierigkeiten. Der Eisprung ist oft sehr, sehr früh, was eben so wir verlieren in der ersten Zyklushälfte. Die zweite Zyklushälfte bleibt bei den meisten Frauen lange stabil. So spätestens dann muss ich mir wirklich überlegen, wie wichtig ist mir das mit dem Kinderwunsch? Möchte ich mal eine Diagnostik haben, zuallererst den Kerl irgendwie zum Spermiogramm schicken? Ich weiß, das sage ich in jedem Podcast, aber ich
Ich
habe
auch.
das.
Es
Boah,
ist
ich habe
einfach
das
das
so häufig.
Simpelste, ja.
Ja, und es wird, also die Frauen doktern oft so lange an sich rum und suchen immer die
Genau.
Schuld bei sich. Und ich habe das so oft gehabt, dass die Männer dann, und dieses, ja, der hat aber doch irgendwie in der letzten Beziehung vor 12 Jahren meine Tochter gezeugt. Ja, verdammt, in 12 Jahren fließt viel Wasser die Elbe runter. Der Mann wird auch nicht jünger. Und wie oft ist dann das Spermiogramm so schlecht, dass man sagen muss, so, jetzt müssen wir aber wirklich, auch wenn sie es nicht wollen, über eine Kinderwunschklinik beißen nicht. Also ich erlebe da teilweise auch so eine ganz irrationale Angst vor den Kollegen. Dieses, oh, da wird ganz viel medizinisch eingegriffen. Nein, manchmal machen die erst nur Diagnostik und gucken mal, was muss wirklich sein. Und
Ja.
ich war ja mal bei der British Army, also ich habe das mit der Insemination immer so erklärt. Die fußlahmen Soldaten werden mit dem Truppentransport die Hälfte des Weges gefahren. Das hat jeder verstanden. So, manchmal ist dann einfach sich zu entscheiden, jetzt machen wir aber Nägel mit Köppen.
Und fahren
Das
die auch die zweite Strecke, weil dann kommt, geht es ja immer noch darum, klappt die Einnistung, bleibt das Kind.
genau,
Das ist
so.
ja auch, ne, dieses, was manche dann haben, oh, ich will doch kein Kind auf die Welt zwingen. Man kann kein Kind auf die Welt
Nein.
zwingen. Das geht gar nicht. Also, ne, da sind noch so viele Schritte: Zellteilung, Einnistung, Herzschlag, Nabelschnur, Plazenta und so weiter. Da, wo es auch scheitern kann, sage ich jetzt einfach mal so ganz ekelhaft, weil mir gerade kein besseres Wort einfällt, kein passendes. Also das kann man nicht. Man kann ein Kind nicht auf die Welt zwingen.
Nein,
Das
man kann kein Kind auf die Welt zwingen, man kann kein Kind in die Gebärmutter reindrücken, wenn der Körper sich dagegen entscheidet, aus welchen Gründen auch immer. Dann müssen wir das leider manchmal einfach akzeptieren, aber manchmal ist es so, dass Hilfestellung Sinn macht.
Na klar.
So, und wir sind Körper und Geist und ich finde Hypnose absolut toll. So, in meinem letzten Gruppenhypnoseprogramm, wir haben 48% Frauen, die schwanger geworden sind
Wow.
und die meisten haben echt wilde Geschichten geschrieben von PCO, Endometriose, Adenomyose, hasse nicht gesehen. Aber dazu gehört eben auch, ja, und im Zweifelsfalle erfülle ich die körperlichen Bedingungen. So, und wenn die Eileiter zu sind, ja, dann muss ich mir überlegen, will ich IVF? Oder kann ich mir das gar nicht vorstellen, wenn die Samenzellen einfach nicht schwimmen? Will ich mit ICSI nachhelfen lassen? Da sind ganz viele wunderbare Kinder auf die Welt gekommen. Aber wie du schon sagst, wir können es nicht erzwingen. Wir können aber die Bedingungen verbessern.
Ja.
So, und dazu, da kommt dann eben so diese letzte Dimension rein. Wir sind meiner Meinung nach mehr als nur Körper, als Biologie, als Zellen, als Mechanik. Wir sind auch göttlicher Funken, Bewusstsein, Seele. Nenn es, wie du willst. Und wir können die Bedingungen schaffen, dass sich da jemand wirklich einnistet oder wir können ein Wesen empfangen, aber wir können es nicht machen. So, und das ist eben das, was, wo die Hypnose auch so großartig ist, diese Empfänglichkeit herzustellen, wenn das Machen an sein Ende gekommen ist.
Ja. Ja, da stehen wir dann halt von einem ganz großen Punkt, der sehr viel Demut uns abverlangt, ne? Weil
Ja.
da hört es dann eben irgendwann auf und dann, ja, das ist manchmal ganz schwer auszuhalten. Was hältst du von diesen Geschichten? Dann ist da noch eine Frau mit Ende 40 oder sogar mit 60 schwanger geworden, angeblich mit eigenen Eizellen.
Die gibt es durchaus. Also die ältesten Frauen, die ohne hormonelle Nachhilfe spontan mit eigenen Eizellen schwanger geworden sind, die sind und das Kind geboren haben, sind alle 53 gewesen. Also gibt es einige medizinische Fälle, sind
Okay.
weltweit aber nicht viele.
Ja.
Und man muss sagen, dass ab Mitte 40 die Fehlgeburtsrate rasant nach oben geht und dann irgendwann bei über 80% liegt. Also schwanger werden mit eigenen Eizellen, das Kind behalten. Das ist was anderes. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und das Ding ist einfach, dass oberhalb von 45, das, was wir verändern können an der statistischen Schwangerschaftsrate mit einer aktiven Kinderwunschbehandlung, deutlich weniger wird. Das heißt, diese Kinder, ich sage mal, das sind Geschenke der Götter, des Universums, die große Göttin, nimm was dem, wen du willst. Das sind Geschenke des Lebens, aber die können wir nicht erzwingen. Die können wir nicht machen. Also ich kenne selber eine Patientin, die mit 46 zur Krebsvorsorge kam. Ich glaube, ich schon mal erzählt in einem deiner Podcasts, so von wegen, ja, Frau Doktor, ich bin in den Wechseljahren, ich habe seit 3 Monaten nicht geblutet. Ich so, haben Sie Hitzewallungen, irgendwelche Beschwerden? Nö, Sie haben ja immer gesagt, Beschwerden sind keine Bürgerinnenpflicht. Ich merke gar nichts, mir geht's gut. Ich habe nur seit ungefähr 3 Monaten keine Blutung mehr. Ja, bei der Untersuchung Ultraschall gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Wechseljahre haben Füße. Da ist ein gesundes Kind drin, sind in der 11. Schwangerschaftswoche. Ups.
Boah.
So, und
Boah, die
die hatte.
Glückliche, weiß ich sehe gerade die Mädels vor mir, die da sitzen. Das darf doch nicht wahr sein. Die Glückliche, ne, dann
Ja.
auch noch so weit gekommen, diese furchtbar ätzende, anstrengende, strapaziöse erste Zeit.
Die
Boah.
hat sich da auch überhaupt keinen Kopf drum gemacht, weil die dachte, ja, naja, Mitte 5. Also Frau Dr. Struck hat ja immer gesagt, so ab 45 bis 55 irgendwann, ne, wir sind nicht alle Dora Durchschnitt, bei den einen ist es früher, bei den anderen ist es später. Die hat sich da keinen Kopf drum gemacht, hat auch nichts gemerkt, hat ein gesundes Kind mit 47 geboren.
Wahnsinn.
So, also ich kenne vereinzelte Patientinnen, aber Es ist halt wirklich eher die Ausnahme als die Regel. Und die meisten Frauen, die ab Mitte 40 schwanger werden und erfolgreich ein Kind bekommen, die haben einfach jüngere Eizellen bei Eizellspende. Und das, was wir so von den ganzen Hollywood-Stars erleben, da in Amerika ist Eizellspende einfach ein Standard. Also das wird halt auch entsprechend vergütet. Das heißt, Studiengebühren sind an einigen Unis horrend hoch und manche jungen Frauen finanzieren sich ihr Studium über Eizellspenden. Und das sind halt auch sehr beliebt, weil die studieren, ne? Die haben was in der Birne, die sind nicht doof. Also dafür wird dann auch mehr Geld ausgegeben. Das ist ein, in den USA ist es ein Markt und die Szene ist da ganz, ganz anders. Und das, was uns da immer so vermittelt wird, wie, was weiß ich, der und der Hollywood-Star, die Schauspielerin, die Sängerin hat mit 48, 49 noch ein Kind gekriegt, das waren fast immer Eizellspenden. Es ist extrem selten, dass das eben eigene sind. Meine eine Ausbilderin in Kinderwunschhypnose, Lindsay Eastburn, die arbeitet ja seit über 30 Jahren eigentlich nur im Bereich Kinderwunsch-Geburtshilfe. So, die arbeitet im Kinderwunschklinik in den USA zusammen. Sie sagt also ab Mitte 40, das sind so gut wie alles Eizellspenden. Es sind wirklich Einzelfälle. Und ich weiß, Frauen wünschen sich das immer so mit Eizellspenden. Es gibt ja jetzt diese PRP, diese Injektionen, um die Eierstöcke zu verjüngen. Das war so vor 15, 20 Jahren hochkam mit Pimp My Ex. Ich futter extrem viel Nahrungsergänzungsmittel. Ehrlich gesagt, ich sehe da keinen Vorteil. Ich
Krass.
habe, also, es ist halt wirklich, wenn man Mitte 40 überschritten hat, dann ist wirklich die Überlegung, mache ich das? Das heißt, in Deutschland aber auch ins Ausland zu fahren, was halt zusätzlich wieder Stress bedeutet. Es kostet eine ganze Menge Geld. Und ich bin dann immer so unglücklich, weil heute so ein Druck auf Frauen ist, erst schwanger zu werden, wenn so alles abgefrühstückt ist. Also die Ausbildung muss fertig sein, dieses muss fertig sein, Haus. Also wir haben doch eigentlich gar keine Chance mehr, vor 35 schwanger zu werden. Also hätte das so bei meiner Berufsbiografie nicht gehabt. Und ja, die Fruchtbarkeitsrate zwischen 35 und 40, die ist gar, die fällt noch gar nicht mal so schlecht ab. Aber wenn ich das Mitte 40 versuchen will, die Luft wird sehr, sehr dünn. Es ist bitter. Es ist richtig bitter.
Total, ja. Ich habe sowohl jetzt letztens eine Folge mit einer Eizellspende-Geschichte veröffentlicht und aber auch Ü40, wo eben das Mädel, die das dann erzählt hat, eben auch wirklich gehört hat von der Kinderwunschklinik, von der Ärztin. Ach, sie sind schon 42, okay, 2% können sie eigentlich vergessen, so nach dem Motto. Und das ist echt brutal, das zu hören, ne?
Also ich meine, 2% finde ich jetzt wirklich sehr, sehr niedrig.
Ja.
Muss ich mal in die Statistik gucken, wie es genau wird, glaube ich jetzt nicht. Aber ich weiß, es gibt ganz viele Kinderwunschkliniken, die sagen, ab 44, sie machen nichts mehr, weil die
Weil die sich ihren
Wahrscheinlichkeit gering
Schnitt,
ist.
weil die sich ihren Schnitt dann damit versauen, oder was?
Das gar nicht so sehr, aber die sagen einfach so, wir ziehen da den Frauen ganz viel Geld aus der Tasche für eine sehr geringe
So.
Erfolgswahrscheinlichkeit. Und es ist tatsächlich so, dass, also außer die Spermien sind grottenschlecht oder die Eileiter sind verklebt, wenn die Königskinder-Samenzellen und Eizellen nicht zueinander kommen, dass eine aktive Kinderwunschbehandlung einfach nicht viel reißt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, spontan im eigenen Ehebett oder auf dem Rücksitz eines Bullis oder sonst wo schwanger zu werden, ist genauso oder fast genauso groß, wie wenn ich dann den ganz großen Aufriss mache mit künstlicher Befruchtung. Also die Statistiken, die werden ja nach Alterskohorten aufgelistet. Das heißt, da muss keiner Angst haben, wenn über 40, wenn ich da viele Frauen habe als Klinik, dass ich da eine total schlechte Gesamtstatistik habe. Weil es wird ja geguckt, wie viele Frauen habe ich, was weiß ich, 21 bis 25, 25 bis 30. Das ist gar nicht so sehr dieses, wir versauen uns die Statistik, aber was soll das? Was soll die Frau unglaublich viel Geld bezahlen? Und die Arbeitszeit ist auch knapp in den Kliniken. Die haben oft genug Patienten mit jemandem, wo sie nicht realistisch die Wahrscheinlichkeit deutlich nach oben drücken können, dass es
Boah,
funktioniert.
mich knüppelt das gerade so nieder, weil ich war ja selber in der Situation, dass ich ja dann, wie alt war ich? Ich war 42, als ich Mama geworden bin, 41, als ich schwanger geworden bin. Und wenn ich das jetzt gehört hätte mit 41, hätte ich gedacht, oh Scheiße, okay, ich habe also eigentlich gar keine Zeit mehr. Jetzt vielleicht noch höchstens 2, 3 Jahre, ansonsten nimmt mich auch keiner mehr. Klar ist dann da immer noch so die Hoffnung auf Eizellspende, auch das muss man aber ja
Das muss
wollen
man wollen.
und bezahlen können und alles Mögliche, ne? Kannst du noch irgendwas Mutmachendes sagen für die Ü40-Mädels?
Also Ü40 ist ja erstmal gar nicht so schlimm. Also
Ja.
bei mir fängt so bei 44 an, das ist so eine Grenze, wo ich sage so, jetzt wird die Luft wirklich dünn. Und ich habe ein paar Patientinnen, die drüber sind, wo ich das Gefühl habe, ja, da können wir tatsächlich sinnvollerweise noch was tun. Sag denen aber auch ganz klar, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, aber Bedingungen sind gut. Wir probieren es einfach mal. Ich habe letztes Jahr eine Patientin überredet, mit 44 nicht noch irgendwie viel Geld für IVF auszugeben, sondern sagen, Spermien vom Mann war gar nicht so schlecht. Machen Sie mal, wir machen jetzt drei Hypnosen, machen ein paar Sachen mit Naturheilkunde und dann einmal eine Insemination. Die ist in der ersten Insemination schwanger geworden,
Wow.
ist ein gesunder Junge geworden. Das war irgendwie, ich glaube, die hatte sechs Hypnosen gebucht und die letzte war dann für Schwangerschaftsübelkeit. Und sie sagte irgendwie, ja, aber mir ist immer schlecht, aber es ist doch selbstverursachtes Elend. Ich wollte das ja.
Ja, ich habe das auch zelebriert. Ja.
Und das ist halt immer total wichtig, wenn man dann Hypnose macht. Man darf die Übelkeit nicht wegnehmen, man darf die nur runtertunen.
Ja,
Weil
weil
sonst
wenn
haben
die
die
weg
Frauen
ist,
immer,
macht es
genau,
Angst. Ja,
dann haben
ja.
die Frauen total Angst, sie sind nicht mehr schwanger und sie spüren
Ja.
es nicht mehr.
Ja,
Und
ja. Wehe
ja,
die
das
Übel,
ist.
also wehe die Übelkeit ist zu doll, aber wehe sie hört auf. Das war ja, genau. Aber
Genau,
jetzt haben wir so
also.
viel über Kinderwunsch gesprochen. Eigentlich dachte ich, wir reden mehr über Menopause, aber es hängt halt auch irgendwie echt zusammen, gerade jetzt bei mir, ne, in meinem Podcast.
Na, es hängt einfach auch bei vielen Frauen zusammen, weil einfach es normal sein kann, ab 35 Veränderungen zu spüren. Was ja nicht heißt, dass wir mit 35 aufhören zu bluten. Aber es sind oft die allerersten Veränderungen so 10 Jahre, bevor die Menstruation tatsächlich aufhört. So, und zwischen Mitte 40 und fast 60 können Frauen aufhören zu bluten. Also das läuft ein bisschen in Familien. Das heißt, wenn wir wissen, meine
Mama,
Mutter
Oma.
hat, ja, Mama, Oma haben bis fast 60 geblutet. Ich hatte da so ein paar Schwesterngruppen bei mir in der Praxis, die alle bis fast 60 geblutet haben, gesagt haben, ja, also meine Mutter war da auch total genervt von Oma, fand das total doof. Es gibt Familien, da sind die Frauen halt alle Mitte 40 durch.
Aber dann können die doch noch schwanger werden, wenn die noch bluten.
Ja, natürlich. Also,
Das heißt, die konnten ja dann wirklich noch bis 60 theoretisch
es
schwanger werden.
gibt, wie gesagt, die Ältesten, nee, also die Eizellqualität nimmt irgendwann so ab,
Ah.
dass da nichts mehr wächst. Das heißt, also
Ach
medizinisch
so.
dokumentiert, die Ältesten sind tatsächlich 53 Mutter geworden,
Ah,
ohne dass
okay.
jemand nachgeholfen hat.
Okay.
So, und dann ist die Eizelle, und das macht ja auch die hohe Fehlgeburtsrate. Unsere Eizellen, also das ist auch unfair, weißt du, die Männer produzieren
Ja,
immer neu. Die
total.
Männer machen bis ins hohe Alter, auch da, es gibt den Vateraltereffekt und die Qualität nimmt auch ab. Ja, und nicht jeder Mann wie Boris Beckenbauer oder sowas, Franz Beckenbauer, der
Ja.
mit 85 noch ein Kind gezeugt hat oder so. Keine, also.
Ulrich Wickert und Jean Pütz mit 74 und Heinz Hönig, der hat, glaube ich, auch mit 80 oder so
Ja,
noch. Ja.
so, aber das sind eher auch Einzelfälle, also auch bei Männern wird es schlechter, aber die produzieren immer neu.
Ja.
So, dann 14 Tage Produktion im Hoden, 74 Tage Nachreifungszeit im Nebenhoden und nach 3 Monaten hast du, das heißt, wenn Männer was verändern, aufhören zu rauchen, gesünder leben, du kannst tatsächlich auch eine Verbesserung bis zu 20% beim Spermiogramm in höherem Alter haben. Und wir Frauen, wir kommen mit unseren fast fertigen Eizellen, wo der letzte Reifungsschritt einfach nur fehlt, wir kommen zur Welt und die altern mit uns. Und das ist halt einfach auch so das Unfairere, dass bei uns halt die biologische Uhr dadurch schneller tickt und wir tatsächlich, egal wie wir es drehen und wenden, Verlust an Eizellqualität haben.
Können wir mit Q10 was verbessern?
Wenig. Also das gehört mit diese Pimpio-X-Ray. Also wissenschaftlich ist da einiges beforscht worden. Natürlich, wenn du einen echten Mangel hast, dann solltest du es nehmen. Und wenn man mit so Nahrungsergänzungsmitteln anfängt, im Zweifelsfalle das einmal bei der Hausärztin, beim Hausarzt bestimmen lassen. Es gibt ja Leute, die kümmern sich um Ernährungsmedizin. Das muss man meistens selber bezahlen. Das tragen die Krankenkassen nicht. Ist aber nicht so unendlich teuer. Und dann, wo ein Mangel ist, da ausgleichen. So, das macht halt schon Sinn, dass ich wirklich mal hinzusetzen, auch zu gucken, was für Vorgeschichte medizinische habe ich. Ich weiß, es gibt bestimmte Sachen, ja, da tritt häufiger ein Mangel an bestimmten Mikronährstoffen auf. Und dieses völlig ungezielt, also was futtern Frauen für Mengen von Nahrungsergänzung, die
Ich auch.
oft nichts bringen. Also ehrlich, ich kann die Hoffnung verstehen.
Ja,
Aber
das
so
ist
dieses,
dieses gegen dieses Ohnmachtsgefühl, weißt du, du
natürlich,
kannst
ich
nichts
mache
machen.
was. Nein, du
Genau,
fühlst dich
genau.
so ohnmächtig. Und das ist aber auch vom Psychologischen her eines der Probleme oder von der Hypnosetheorie. Ich futter ganz viel und frage mich immer, was kann ich noch tun? Oh ja, und dann habe ich noch eine neue Firma gefunden und die sind ganz toll und ganz biologisch und das kaufe ich jetzt auch noch. Ich sage jedes Mal meinem Körper dabei, ich bin nicht genug, ich reiche nicht aus, mein Körper ist alleine nicht genug. Diese Ideen von Vitamine auffüllen. Wenn du hochdosiert nimmst, nach 3 Monaten sind die Speicher in der Regel voll. So, ja, wir brauchen mehr Folsäure, weil Folsäure wird nicht so lange gespeichert, das rutscht auch über die Niere wieder raus. So, das schützt gegen bestimmte Fehlgeburten, aber dieses über ganz, ganz langen Zeitraum extrem viel Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Wir finanzieren nur die Industrie der Ergänzungsmittel.
Okay.
Das ist sorry, es tut mir echt leid. Also ich verstehe
Nein.
das so, dieses das machen wollen.
Ja.
Aber dann würde ich ja sagen, Ja, natürlich ist es auch einfach, Geld auszugeben für ganz viel Nahrungsergänzung und das in sich reinzufuttern. Aber dann mach doch eher was an deinem Mindset. Wir haben bestimmte Sachen, wo wir wissen, diese Glaubenssätze sind beim Kinderwunsch einfach zentral. Statt immer sich zu sagen, wo ist der nächste Fruchtbarkeitshack? Was kann ich noch tun? Kinder werden nicht gemacht. Kinder werden nicht in der Kinderwunschklinik gemacht. Kinder mache ich auch nicht dadurch, dass ich total aktiv bin. Kinder werden empfangen. Kinder kommen dann, wenn es ruhig ist. Wenn unser Nervensystem sagt, wir haben genug Ruhe, dass Zeit für Schwangerschaft und Geburt ist. Ich verstehe diesen Wunsch. Dieses Jahr, dann schmeiße ich mir halt noch ein paar Pillen rein und dann wird das schon. Und ich sage mal, Kinderwunsch nach 6 Monaten sollte man das, was man gemacht hat, nochmal neu evaluieren. Das heißt, gucken, hat das, was ich jetzt gemacht habe, mit meine Vitaminspeicher maximal auffüllen und den ganzen Nahrungsergänzungen, hat es was gebracht? 6 Monate dann, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt Geschlechtsverkehr hatte. Also wenn der Mann dann irgendwie ständig auf Geschäftsreise war, natürlich nicht, aber nach 6 Zyklen ist immer wichtig, hat es das gebracht? Wenn nicht, was ist dann sinnvoll als nächstes zu tun? Und nicht noch mehr davon von dem, was es jetzt nicht gebracht hat.
Ja, du hast total recht und ich weiß auch und ich habe das auch in meiner Kinderwunschzeit immer gedacht, ja, ich möchte empfangen, so, ne? Und dieser, es ist so scheiße schwer. Weil das geht so ein bisschen in diese Richtung, entspann dich mal, dann klappt das schon. Und das, da kriegst du ja einen
Du,
Kotzreiz.
ich
Ja,
weiß.
genau. Da bin ich ja jetzt noch auf Zinne, wenn ich mir das so vorstelle. Aber so ein bisschen geht es in diese Richtung, oder nicht?
Jein. Also das Spannende ist ja, dass Stress als solches gar nicht mal so sehr die Fruchtbarkeit mindert. Das, was wir brauchen, sind Oasen der Ruhe im Stress, aber wir brauchen vor allen Dingen ganz konkrete Input in uns, also in unseren Kopf, bestimmte Anleitungen, wie wir, ich glaube, Einstein hat das gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. So, damit wir in bestimmten Bahnen anders denken. So, anders über die Möglichkeit denken, schwanger zu werden. Also das Problem ist ja auch, wir sind in einer Gesellschaft, die uns in der Schule immer erzählt, jedenfalls war mein Sexualkundeunterricht so, bloß nicht schwanger werden, bloß nicht zu früh schwanger werden, Geschlechtsverkehr, ihr müsst verhüten, schwanger werden, während Studium und Ausbildung und Schule ist scheiße und es gibt Geschlechtskrankheiten. So, also es war wieder so, dass Sexualität was Positives ist und dass es was ist, was Spaß machen kann und wo ich mit meinem Partner ein Quell der Freude und der Verbindung und der Gemeinsamkeit haben kann, dass das eben nicht nur was rein Mechanisches ist, sondern auch was, was die Herzensebene betreffen kann. Also hätte ich schön gefunden, wenn das jemand mal zumindest erwähnt hätte, dass es irgendwie nicht nur ist, Penis entscheide und wenn kein
Gefährlich,
Kondom
gefährlich,
drüber,
lass es bitte.
genau, Kondom drüber stülpen oder Pille schlucken, ansonsten Drama. So, am besten beides. Und wir bekommen so viel negative Botschaften über das Schwangerwerden, über dass Schwangerschaften beschwerlich sind, dass die Geburt anstrengend und schmerzhaft sind. Wir hören so viel Negatives auch über das Wochenbett, über die erste Zeit, wie beschwerlich das ist. Und unser Körper speichert das alles.
Und jetzt, wenn sich jetzt die Mädels, die im Kinderwunsch sind und zuhören und fragen, ja, aber wie mache ich das denn, dahin zu kommen und zu empfangen und so weiter? Weil an dem Punkt war ich auch immer. Und das klingt jetzt vielleicht wie eine Werbeveranstaltung, aber ihr könnt euch tatsächlich da einfach mit Hypnose eine Hilfe holen.
Ja.
Weil dann müsst ihr das nicht immer selber sagen, sondern dann sagt euch das zum Beispiel Dorothee, ich weiß, du hast gerade gesagt, du bist komplett ausgebucht.
Na,
Aber mein.
ich habe ja aber auch fertige Programme, die man einfach, wo man einfach sich Sachen runterladen kann.
Ja.
So, ich werde im Frühjahr garantiert wieder ein 6-Wochen-Programm mit einer Gruppe machen, was einfach total viel Spaß macht und wo die
Ja.
Frauen Fragen stellen können. Es gibt aber auch fertige Sachen. Und wie gesagt, in dem Programm, was wir jetzt halt laufen haben im letzten Jahr, dem Three Keys-Programm nach Lindsay Easburn, wir haben 48% Schwangerschaften und die meisten sind lange unterwegs gewesen. Es gibt kaum jemand, die unter 35 da drin ist.
Ja.
Klar, ich kann damit auch nicht allen Frauen helfen. Von denen, die letztes Jahr 2024 im 1 zu 1 bei mir waren, im Langen mit 12 Sitzungen, haben alle Frauen ihr Kind. Bis auf die eine, die sich von ihrem Mann getrennt hat. Aber das war auch von vornherein nicht, ich sag mal so, nicht so ganz das ideale Ehemannmaterial.
Okay, also das ist einfach eine Möglichkeit, euch da Unterstützung zu holen. Es beruhigt das Nervensystem, es verbessert die Fruchtbarkeit. Also da spielt ja ganz viel mit rein. Da könnt ihr euch natürlich gerne einfach informieren. Ich packe das alles in die Shownotes, auch wo man dich auf Instagram finden kann und deine Website und so.
Ja, pack das mal in die Shownotes. Also wir haben verschiedenste Hypnoseprogramme von, ich sag mal, short and dirty, 3 Tage irgendwie vom nächsten IVF-Zyklus anfangen, wenn wenig Zeit da ist, bis wirklich wir gehen mit den Glaubenssätzen in die Tiefe. Und da erkläre ich auch dann ganz viel in Videos, was die Hauptglaubenssätze sind, was Frauen selber noch im Alltag tun können. Wobei das Schöne bei der Hypnose ist, es ist mal nicht tun. Und du brauchst auch keine extra Zeit. Du kannst dich hinlegen, du darfst dabei einschlafen. Wie viel Hypnosebänder habe ich in meiner Ausbildung verschlafen? Es war immer das Allerbeste gegen irgendwelche perimenopausalen Einschlafstörungen. Ich habe Marissa Peer oder Lindsay auf die Ohren und ich bin immer eingepennt.
Das ist es ja auch, ne, um den Dreh nochmal zur Menopause oder Perimenopause zurückzubekommen. Was hilft da? Also klar kann man Medikamente, Hormone nehmen und so weiter, wenn man das möchte, aber zum Beispiel auch Hypnose.
Ja, und das Spannende ist ja, dass die amerikanische Wechseljahrsgesellschaft, sehr ernsthafte medizinische Gesellschaft, seit 2023 Hypnose als eines der wirksamsten nicht hormonellen Verfahren empfiehlt. So, wir haben da Studien. Professor Elkins von der Baylor University in Texas hat da Wissenschaftspreise für gewonnen, dass er nachgewiesen hat, dass bei 80% innerhalb von 6 Wochen die Hitzewallungen fast verschwunden sind. Selbst bei Frauen nach Brustkrebs, die keine Hormone dürfen oder Antihormone dürfen. Der hat gerade eine sehr spannende Studie rausgegeben, dass so Ängstlichkeit, was Angstbereitschaft, was in der Perimenopause auftreten kann, phasenweise, dass das deutlich besser wird mit Hypnose. Da gibt es super spannende Sachen. Und ich habe teilweise Rückmeldungen von Frauen aus dem Wechseljahrs-Hypnoseprogramm, die sagen, nach einer Woche waren meine Schlafstörungen deutlich besser. Ich fühle mich morgens fitter, ich kann mich besser konzentrieren. Damit ist dieses Wattegefühl im Kopf einfach weniger. Bin leistungsfähiger im Job. Und also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Schöne ist, ich muss nicht extra irgendwo hin. Ich muss nicht noch zu einer Yogastunde. Ich muss mir die Zeit nicht freischaufeln, sondern ich packe mir die Dinger in der Einschlafphase. Das Unterbewusstsein hört super gut zu. Ich packe mir die Dinger auf die Ohren.
Dorothee, wir könnten wahrscheinlich locker 1,5 Stunden füllen. Ich habe gerade gedacht, verdammt, ich hätte eigentlich ganz gerne ein Beispiel. Meinst du, wir schaffen so eine total quick and dirty Nummer mit mir als Beispiel? Ganz egoistisch.
Mach hinne.
Manchmal denke ich mir, hoppala, habe ich da vielleicht die letzte Eizelle erwischt, um nochmal mal zu werden, weil ich habe jetzt, die Kurze wird bald 3. Ich habe bisher noch nicht geblutet wieder, ich stille auch noch, aber das hindert ja nicht unbedingt daran, einen Zyklus zu
Nö.
bekommen. Ich habe natürlich auch Stress, ne, die Krankheit meines Mannes und so weiter und so fort. Also ich könnte es auch verstehen, wenn mein Körper einfach sagt, ich bin noch nicht in der Menopause, ist noch nicht vorbei hier, aber ich lasse das trotzdem mal kurz sein. Das brauchen wir hier gerade gar nicht, weil wir brauchen es nicht. So. Oder ist es tatsächlich vielleicht schon, bin ich schon so mittendrin? Weil ich sag mal so, mir war immer kalt, aber seit der Schwangerschaft ist mir warm. Als du vorhin gesagt hast, man spürt den Mittelschmerz mehr, den habe ich echt massiv im Kinderwunsch gespürt. Wo mir dann manche gesagt haben, ja klar, du bildest dir das aber auch ein bisschen ein, weil du es
Nein.
gerne hättest. Ich gesagt habe, na ja, hallo, ich konnte manchmal nicht mehr stehen. Also das habe ich mir
Also
nicht eingebildet.
die Eierstöcke werden doppelt so groß durch den Eisprung. Die Kapselspannung, die kann heftig sein. Aua!
Okay. Ja,
Also stell dir
wirklich.
mal vor, bei einem Mann, der Hoden wäre plötzlich innerhalb weniger Tage doppelt so groß und die Kapsel würde spannen.
Der dürfte sich krank schreiben lassen, wahrscheinlich. Oh,
Krank
so mein
schreiben lassen
Klischee.
oder halt, ja, ich meine, das ist ein Klischee, aber also ich
Total.
meine, dann wäre es doch völlig normal, irgendwie im Kilt ohne Unterhose, die irgendwie drückt und einzwickt oder sowas, rumzulaufen. Jetzt habe ich wieder, ich habe mal so krause Gedanken. Ich habe neulich ein wunderbares Yoga-Buch von Schotten, die im Kilt Yoga machen. Also man sieht sie nicht von vorne, die Jungs, aber zum Schluss mit dem Kopfstand. Nein, sie tragen wirklich keine Unterhose.
Haben wir das geklärt?
Entschuldigung, jetzt wieder zurück zu deinem Beispiel.
Alles
Also
gut.
du hast die
Genau.
Mens noch nicht gekriegt, das kann durchaus sein. Also in Entwicklungsländern sehen wir teilweise die Menstruation erst nach 3 bis 4 Jahren wieder ansprangen, auch bei deutlich jüngeren Frauen. Wenn die stillen, was letztendlich, also während der Stillzeit ist die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, deutlich geringer. Hängt an verschiedenen Faktoren. Es gibt Frauen, die haben nach 8 Wochen die erste Menstruation, obwohl sie voll stillen. Es gibt Frauen, die haben die erste Menstruation nach 4 Jahren. Also die Bandbreite ist relativ groß. Du kannst es auch mit nichts voraussagen. Grundsätzlich ist so eine Faustregel, je jünger die Frauen sind, desto eher springt es wieder an. Aber auch das, es gibt Frauen Mitte 20, die stillen, die haben 1,5 Jahre keine Menstruation. Und
Ja,
es kann
okay.
aber auch sein, dass du tatsächlich jetzt
Nahtlos übergegangen bin.
nahtlos übergehst. Also auch da gibt es Patientinnen. Ich kenne einige, die irgendwie mit Mitte 40, Anfang 40 Kinder gekriegt haben und nie wieder eine Menstruation hatten und sagten, na gut, dann habe ich sie halt nicht. Es macht relativ wenig Sinn, einfach mal so Blut abzunehmen und zu gucken, wo ich bin, weil die Hormone, wie gesagt, auch wenn es die letzte Regel war, die du da mitgenommen hast für deine Kleine,
Wahnsinn. Das wäre ja Wahnsinn, oder?
Ja, aber also solange du keinen Zyklus hast, ist es halt total schwierig zu beurteilen, wo bist du gerade hormonell.
Eben.
So, und wenn du keine Beschwerden hast, wo ist das Problem?
Genau, also ich habe Hitzewallung und was heißt Hitzewallung? Aber ich habe manchmal einfach, mir wird schnell heiß so. Und wenn wir im Badezimmer sind und das dauert alles irgendwie lang mit der kleine Umziehen und so weiter, dann denke ich mir mal, ich raste aus,
Mhm.
ich raste jetzt gleich aus. Da muss ich mich komplett die Tür aufreißen und alles so. Aber das, ja, oder manchmal auch ein geringerer Geduldsfaden. Aber weiß der Kuckuck, woran das jetzt, weißt du, ob ich das jetzt darauf schiebe oder auf was anderes, weiß ich halt nicht. Und das ist, finde ich, bei Perimenopause so schwierig. Du weißt es häufig einfach nicht. Ist es jetzt, woher kommt es eigentlich, ne?
Das ist ja das ganz große Problem. Es gibt keinen Laborwert, wo wir sagen, diese Frau ist in der Perimenopause und die ist es noch nicht. Es ist vage und manchmal sind halt auch andere Sachen dabei. Ich erinnere an eine Patientin, die war um die 50 rum. Die kam bei uns an und sagte so, ja, sie blutet seit einer Weile nicht mehr, seit 6 Monaten. Hätte gedacht, jetzt sind die Wechseljahre, sie will mal anfangen, gesundheitsbewusst zu sein und fängt jetzt mit mir an als Gynäkologin. Ja, und Frau Doktor, kennen Sie eigentlich einen guten Augenarzt? Weil ich sehe irgendwie so verschwommen. Und dann fragte so verschiedene Sachen, die wollte einfach mal die ganze Ärztetour machen jetzt mit 50. Und ich hatte damals Schwester Toni, die kennst du ja auch noch aus der Praxis, die Krankenschwester ganz lange im Krankenhaus war, aber auch in der Diabetespraxis. Die hatte halt Urin genommen, weil wir bei Krebsvorsorge immer Urin mitgetestet haben. Und da war total viel Zucker drin. Und wie Toni so ist, hat sie dann eben bei einer Vorbereitung nicht nur Blutdruck gemessen, sondern auch einmal Blut aus dem Ohr abgenommen. Und unser Blutzuckergerät sagte Tilt über dem messbaren über 400.
Upsala.
Ups. Toni, gute Krankenschwester, sehr selbstständig, hat auch ein HbA1c abgenommen. Das ist das Sündengedächtnis, so für den Blutzucker. Und siehe da, die Patientin hatte einen massiven Diabetes.
Oh.
Die kam einige Wochen später wieder. Ich glaube, ich wollte wegen irgendwas nochmal eine Ultraschallkontrolle machen, da war irgendwas am Eierstock. Und dann sagte, oh, Frau Doktor, meine ganzen Beschwerden, weswegen ich die Ärzte-Runde machen wollte, sind weg. Ich kann wieder gucken. Ja, das liegt am Diabetes. Und also ganz viele Sachen, die sie so hatte mit Hautjucken und wo sie alles dachte, das ist das Älterwerden. Das sind die Wechseljahre, hatten sich erledigt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so schwierig herauszufinden, ist es Perimenopause oder ist es das nicht? Für mich ist immer das Sinnvollste, Zyklustagebuch zu führen, wenn man schon nicht Temperatur misst, zumindest mal so eine Schleimbeobachtung. Ich weiß, viele Frauen trauen sich das nicht, aber dass man einfach so eine Idee vom Zyklus bekommt und festmachen kann, solange ich noch einen regelmäßigen Zyklus habe, die letzten 2 Jahre des Blutens sind regelmäßig, unregelmäßig, solange ich noch einen regelmäßigen Zyklus habe, einfach mal zu gucken, gibt es Symptome, die stärker werden, wenn, also zu bestimmten Zykluszeitpunkten, weil das ist ein Hinweis.
Okay, ja.
Das hat Melanie, die süße Lady, die mich mit unterstützt, die hat das vor einer Weile mal eine ganz gute Vorlage gemacht für meine Patientin. Ich kann dir gerne einen Link für die Shownotes geben.
Gerne, total
Weil
gerne.
das ist, also das finde ich, ist das Hilfreichste, wenn Frauen ankommen mit einem Zyklustagebuch und sagen können, okay, und ich habe jetzt immer dann und dann Beschwerden, ich habe dann und dann Beschwerden, das und das ist da, was für mich dann auch Sinn macht zu empfehlen. Die und die Heilpflanze, das und das können wir machen. Da und da sollten Sie bei Ernährung drauf achten.
Ja, super, total gerne. Ja, jetzt sind wir mit den Wechseljahren einmal durch den Kinderwunsch gereist und wieder zurück. Es war ein wilder Ritt, Dorothee, ich danke dir. Und jetzt gehen wir quasi mit dem Thema Wechseljahre, was ja wirklich ein veraltetes Wort ist dann jetzt, ne, in den Jahreswechsel. Wir wollten
Das
eigentlich
ist
jetzt.
für mich kein veraltetes Wort, aber es ist leider so negativ behaftet. Also
Okay.
Wechseljahre, da. Viele Frauen haben das Gefühl, jetzt werde ich alt, das Leben ist zu Ende. Es ist wirklich, Frauen sagen, es ist das Anfang vom Ende. Und das stimmt es wirklich überhaupt nicht. Es ist nur der Anfang einer neuen Lebensepoche. Und es ist eben dann nicht die Lebensepoche, wo wir körperliche Kinder gebären, aber wo wir ganz viel Gedankenkinder auf die Welt bringen können. Also, wie viele Frauen kenne ich, die in so eine gesunde postmenopausale Unruhe übergehen? Das heißt, die starten nochmal beruflich durch, machen Fortbildung. Ich meine, ich habe meine Praxis irgendwie auf links gedreht und habe jetzt irgendwie eine Online-Hypnose-Praxis, unterrichte ganz viele Kollegen und Kolleginnen in Hypnose. Als einzige in Europa einen Lehrauftrag für Kinderwunschhypnose nach Lindsay Isbern. Hättest du mir das irgendwie vor 5 Jahren oder 6 Jahren gesagt, als ich in meiner Praxis in Kiel gesessen hatte? Nee, also für mich war die Wechseljahre einmal auf links gedreht und es war teilweise anstrengend. Auch wegen persönlicher Sachen, Mama krank, verstorben, Schwiegervater, also das, was wir in der Lebensmitte halt auch oft haben, so den Stress. Du kennst es selber mit krankem Mann, Angehörige. Ja, aber ich lebe jetzt auf Zypern den Großteil des Jahres, bin natürlich oft auch nochmal wegen Familie in Deutschland, aber es ist, Also ich muss sagen, für mich ist es echt ein Schritt in eine ganz neue Epoche. Ich kann Wechseljahre sehr empfehlen.
Ja, das ist ein schönes Abschlussbild und ein schönes mutmachendes Bild und passt ja auch zum Jahresende, weil klar endet jetzt das Jahr 2025, aber es beginnt das neue Jahr 2026 und da stecken auch ganz viele Chancen drin. Und das kann einen manchmal erschlagen und manchmal kann es Angst machen und man braucht manchmal Mut dafür, durch diesen Jahreswechsel in das neue Jahr zu gehen und auch durch die Wechseljahre. Aber sie im Idealfall als Chance zu betrachten und sich inspirieren zu lassen von mutigen Frauen, die
Es ist
einfach.
halt wirklich so, bei ganz vielen Frauen, gerade wenn wir gut essen, also viel Gemüse, ihr wisst alle, die Frauen wissen, was sie da sollen. Es kommt ja nach dem Wechsel oft so 10, 20 Jahre mit super Gesundheit, bevor das eigentliche Alter kommt. Und das können wir
Dann
nutzen.
machen wir das. Mädels, ich hoffe, ihr konntet hier ganz viel mitnehmen, sowohl für den Kinderwunsch als auch für die Perimenopause. Es macht euch hoffentlich keine Angst und ja, vielleicht habt ihr an der einen oder anderen Stelle Inspiration und Mut mitnehmen können. Und dann wünschen Dorothee und ich euch jetzt einfach einen schönen Jahreswechsel. Kommt gut an im Jahr
Genau.
2026. Und sämtliche Infos sind in den Shownotes. Ihr könnt gerne Dorothee kontaktieren, ihr könnt gerne mich kontaktieren, auch über Instagram. Und dann, ach so, nicht vergessen, Podcast abonnieren,
Genau.
Sterne und liken und teilen und hast du nicht gesehen. Schick das einfach an alle Mädels, die auch gerade mit den Themen beschäftigt sind. Dorothee, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für dein Wissen, für
Gerne,
deine,
gerne, gerne.
ja, für alles. Wir sehen uns sowieso und hören uns bestimmt auch im nächsten Jahr nochmal, könnte ich mir gut vorstellen.
Genau, auf ein schönes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr, ein fruchtbares neues Jahr auf allen Ebenen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis bald.
Bis
Tschüss.
bald, tschüss.